Vis-à-vis.
Ich begrüße Sie herzlich in Hamburg und ich freue mich sehr, dass wir zusammengeschaltet sind. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, kann ich auch nur sagen.
Sie haben ein neues Buch geschrieben, das heißt Besser leben anstatt mehr haben. Und ich habe einen Satz dort gefunden, der das für mich sehr gut zusammenfasst. Sie sagen, die Menschen möchten eher ein Wohlergehen anstatt Wohlstand. Woran machen Sie das fest?
Ja, wir haben einfach die Menschen danach repräsentativ gefragt, was sie unter Wohlstand verstehen. Und natürlich haben wir alle geglaubt, jetzt kommt sehr viel mit Lebensstandard, Geld und Gütern und Eigentum und Auto und Haus und Boot und weiß ich was alles. Nein, es wurden ganz persönliche Dinge genannt, wobei ganz oben eben zum Beispiel die Familie stand oder der Freundeskreis oder die guten Nachbarn, aber natürlich auch das persönliche Wohlergehen und das hat viel mit Gesundheit zu tun.
Andererseits ist ja der Wohlstand auch eine große Triebfeder. Die Suche und das Streben nach Erfolg und neue Güter zu kaufen. Was kommt stattdessen?
Ja, das Immaterielle wird tatsächlich wichtiger als das Materielle. Und die Menschen fragen sich vor allen Dingen in diesen Dauerkrisenzeiten, was zählt im Leben wirklich? Was ist nachhaltig? Muss gar nicht jetzt ökologisch gesehen werden. Was ist nachhaltig? Was bleibt? Und da stellen sie eben fest, dass dieses immer mehr sie um keinen Deut glücklicher macht und sie auch um keinen Deut zufriedener sind. Das ist also eine wichtige Erklärung, auch für Wirtschaft und für Politik. Die Steigerung allein macht es nicht, sondern es geht eben mehr um Lebensqualität als um Lebensstandard.
Kann man auch sagen, eine neue Bescheidenheit?
Ja, jetzt sagen die Menschen in dieser Krisenzeit, ich bin in mich gegangen, ich habe über mein Leben nachgedacht und komme zu dem Ergebnis, ich will bescheidener leben, ich will maßvoller leben. Und ganz spannend dann der Schlusssatz, ich vermisse nichts.
Trotzdem gibt es immer mehr Menschen, die einfach bescheiden sein müssen. Ist es dann nicht auch ein bisschen zynisch, das zu sagen?
Ja, nun haben Sie ja selbst jetzt den Begriff Bescheidenheit eingeführt und vielleicht müsste man sagen, es geht um den Konsum nach Maß, um das maßvolle Leben. Es zeigt sich aber generell, ob Geringverdiener oder Höherverdiener, in der Einstellungsänderung sind fast alle gleich und gibt es große Übereinstimmung.
Haben Sie dann auch Hoffnung, dass große Unternehmen, die an der Börse erfolgreich sind und erfolgreich sein müssen, von so einer neuen Zurückhaltung, sage ich jetzt in diesem Fall mal, Gebrauch machen?
Ich glaube, viele haben ja schon begonnen. Und man wird wahrscheinlich dann mehr über Gemeinwohl reden müssen als über Wohlstandssteigerung oder über immer mehr Wachstum. Ich glaube, es geht um die Gemeinwohlorientierung. Ich erinnere nur an eine Definition des Sachverständigenrates aus den 70er Jahren, der sagt, das ganze Wirtschaftswachstum hat eigentlich nur den Sinn, dass es uns nachher besser geht als vorher. Und dieses Wort besser gehen, das habe ich eben zum Leitmotiv gemacht, auch für diese neue Zukunftsstudie. Es geht um mehr als um materielle Steigerungen.
Das persönliche Wohlergehen ist ja ein großes Thema. Zu dem Wohlergehen gehört auch die Gesundheit. Das haben Sie auch schon gesagt. Ja. Zur Gesundheit gehört auch eine intakte Umwelt. Gleichzeitig wird aber gesagt, das Interesse am Umweltschutz und das Umweltbewusstsein sinkt aber. Wie können Sie sich das erklären?
Es sind zwei Ebenen. Und der Mensch ist eigentlich fast in sich zerrissen und weiß nicht, wem er was glauben soll. Also wenn es darum geht, zu sagen, der Klimawandel ist die größte Bedrohung der Welt, da stimmen fast alle zu. Ja. Allerdings mit sinkender Tendenz. Wahrscheinlich tritt auch da so etwas wie ein Sättigungsgrad ein und die Menschen können es dann nicht mehr hören. Die Hauptkritik, die steht vor allen Dingen hier bei der letzten Generation, ist, dass es emotionslos abläuft. in der Zukunftsforschung sage ich immer, wer den Menschen etwas Schönes nimmt, muss ihnen etwas anderes Schönes geben. Ich habe fast den Eindruck, die letzte Generation hat die Zeit verschlafen. Die klebt da an ihren Asphalt fest und merkt nicht, dass sie Menschen eigentlich nur in ihrer Einstellung verändern kann, wenn sie sie in ihrer Gefühls- und in ihrer Lebens- und in ihrer Stimmungslage abholen. Und genau das findet nicht statt. Ohne Emotionen läuft überhaupt nichts. Es fehlt so etwas wie die Umweltfrage und die Klimafrage zu einer Herzenssache zu machen.
Ich meine, das ist doch hoch emotional, wenn sich Menschen auf eine Straße festkleben, vor einem Laster stehen, hilflos. Ein stärkeres Bild gibt es doch kaum, also von der körperlichen Bedrohung her.
Genauso ist es. Es ist sehr dramatisch und sehr aufmerksamkeitssteigernd. Aber manchmal kommen die einem vor wie das Fähnlein der sieben Aufrechten. Nicht? Die sieben Aufrechten, die sitzen da auf der Straße. Nein, es kommt bei den Menschen nicht an. Und wenn sie es wirklich leben würden, also mit positivem Beispiel vorangehen würden, dann würden vielleicht viele sich identifizieren. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, das Ganze schadet sogar der Fridays for Future Bewegung, wo die ja auch Kinder und Jugendliche mit großer Begeisterung ziehen und auch daran glauben und dass es ihnen vielleicht durch solche Aktionen die Lust austreibt.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit unserer Zukunft. Haben Sie so eine Eskalation vorhergesehen, geahnt?
Das Leben besteht ja nur aus Eskalationen und aus Krisen und Katastrophen. Und ich betreibe Zukunftsforschung seit Anfang der 70er Jahre. Also ich kann Ihnen die alle aufzählen. 72, 73 die Ölenergiekrise, dann 86 Tschernobyl, 91 Golfkrieg, 11. September 2001, Fukushima 2011. Jetzt ist es eben anders. Jetzt gibt es viele Krisen zeitgleich und sie gehen so schnell auch nicht wieder weg. Damals waren es fast Ein-Punkt-Aktionen, dann haben wir sie ganz schnell wieder vergessen. Und jetzt bleiben sie dran und ich glaube, wir werden mit einer solchen Ära von Krisen und auch Katastrophen weiterleben müssen.
Hätten Sie das geahnt in den 70er Jahren, dass wir eine Ära von Katastrophen vor uns haben?
Ich bin ja Zukunftsforscher und der Zukunftsforscher muss ja an das Gute glauben, sonst kann er seinen Job einstellen. Das ist klar. Natürlich habe ich immer an das Gute geglaubt und auch dafür gekämpft. Alle Veröffentlichungen dienten dem einzigen Zweck, das Leben und die Gesellschaft besser zu machen. Natürlich habe ich in meinen Szenarien Horrorvisionen auch geschildert. Also es gab ein Buch, das hieß Deutschland 2020. Und was steht da in dem Buch drin? Epidemien, Virenverseuchung und viele Klimawandel, Erdbeben. Das habe ich alles geschildert. Und dann habe ich geschrieben, das muss nicht Wirklichkeit werden. Aber wenn es Wirklichkeit wird, dann müssen wir eine Antwort darauf geben. Und deswegen halte ich es mit dem Altrömer Perikles, der mal gesagt hat, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf die Zukunft gut vorbereitet zu sein.
Das ist auch vorangestellt, Ihrem Buch. Und genau diese Frage wollte ich Ihnen stellen. Sind wir denn vorbereitet auf das, dass da kommt?
Sagen wir so, ich möchte die Gesellschaft dafür sensibilisieren. Ich könnte jetzt salopp sagen, ja, ist unsere Regierung eigentlich darauf vorbereitet, dass Donald Trump vielleicht wieder Präsident wird? Natürlich wird sie nicht darauf vorbereitet sein, so wie sie nicht vorbereitet war, als er Präsident wurde. Wir müssen mehr in Szenarien denken und auch in alternativen Zukünften. Es gibt nicht nur eine, sondern mehrere Varianten und die müssen wir einfach durchspielen. Sowohl in positiver wie auch in problematischer Hinsicht.
Sie sind 82 Jahre alt, ne?
Tja, so ist es.
Und gucken immer noch in die Zukunft? Sie könnten sich doch auch gemütlich in den Lehnsessel setzen und zurückschauen.
Also es gab mal einen spanischen Cellisten, Casals, der wurde gefragt, warum er im Alter von 91 noch Cello übe. Und da hat er gesagt, ich glaube, ich mache Fortschritte. Und da bin ich jetzt in der Jetztzeit. Frau von der Leyen hat ebenfalls vor ein paar Tagen noch gesagt, der Wachstumsbegriff hat nicht abgewirtschaftet, sondern es geht auch um ein Wachstum der Menschheit. Ich persönlich, und das ist mein positives Menschenbild, glaube daran, dass der Mensch unendlich entwicklungsfähig ist. Und das hat was mit Wachstum zu tun. Also auch im Alter von 70, 80 oder 90 Jahren können sie sich weiterentwickeln, weil der Mensch nur so leben kann. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Und deswegen Ihre Frage, ja, Herr Opaschowski, können Sie sich nicht mal zur Ruhe setzen? Nein, es gibt wirklich noch viel zu tun. Und ich habe eine Bringeschuld. Und man kann natürlich auch sagen, die Gesellschaft hat eine Annahmepflicht.
Wieso haben Sie eine Bringeschuld?
Also, wenn man bestimmte Dinge vorausahnt und sie nicht verkündet, dann mache ich mich schuldig. Ich glaube schon, es gibt eine Bringeschuld, dieses Wissen einfach weiterzugeben, über die Rampe zu geben, damit es auch wirklich ankommt bei denen, die danach handeln können.
Auch wenn ich sie gar nicht sehe, sondern nur höre, versprühen sie Hoffnung und Optimismus. Ja. Woher nehmen Sie den?
Ja, ein halb leeres Glas ist für mich immer halb voll. Und als Statistiker schlage ich mich immer auf die Seite der 51% und nicht der 49%. Also dieses Gen ist in mir angelegt, vielleicht mental in die Wiege gelegt worden. Und neugierig muss man sein, um neue Türen aufzustoßen. Aber in dem Moment, wo ich eine Tür aufstoße, treffe ich auf einen Flur mit mehreren neuen Türen. Und so wird es auch weiter bleiben.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.